Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Wir sprechen heute über Religionsfreiheit. Die umfasst in freiheitlichen Gesellschaften ja zwei Dimensionen, also sich zu einer Religion zu bekennen und diese auch ohne Versteckspiel zu praktizieren. Und auf der anderen Seite auch sich von einer Religion wieder abzuwenden, sich vielleicht einer anderen zuzuwenden und auch das wiederum ohne sich dabei verstecken zu müssen. Wir schauen in Sachen Religionsfreiheit in dieser Sendung in den Iran auf eine Situation, die auf den ersten Blick widersprüchlich scheint, in der religiösen Minderheiten Freiheiten zugestanden werden und gleichzeitig die Unterdrückung religiöser Minderheiten System hat, staatlich gelenktes System. Und wir reden heute über ein kontroverses Sternchen in Texten. Nein, nicht über das Gender-Sternchen, sondern über das Gott-Sternchen. Die Ausübung von Religion hat für viele Menschen mit Alltag zu tun. Aber besonders augenfällig wird religiöse Praxis natürlich rund um die großen religiösen Feste, um die sich dann ja oft eine Vielzahl an Bräuchen, Traditionen, Ritualen drehen. Das reicht dann, wenn wir jetzt im christlichen Kontext sind, von Weihnachten sprechen, zum Beispiel vom Adventskranz bis zum Kirchgang an Heiligabend. Auch im Iran wird Weihnachten gefeiert, obwohl das Land bekanntlich ein theokratisch konzipierter Staat ist, mit einem schiitischen Islam als Staatsreligion. Aber die Freiheit, Weihnachten zu feiern, die hat eng abgesteckte Grenzen. Sie gilt nur für bestimmte Christen, vor allem für die Angehörigen der alten und traditionell im Iran heimatlichen Kirchen, nämlich die armenische apostolische Kirche und die assyrische Kirche des Ostens bzw. die chaldäisch-katholische Kirche. Aber auch die, die das dürfen, fühlen sich in ihrer Religionsausübung nicht wirklich frei. Karin Senz hat mit einigen von ihnen in der Vorweihnachtszeit gesprochen.
Allen und seine Frau Aida sind weihnachtsverrückt. Bis unter die Decke des Ladens stapeln sich unzählige Weihnachtsmänner, Spieluhren, Schneekugeln und Weihnachtsdeko in allen Variationen. Aida zieht eine Plastik-Winterlandschaft aus dem Regal.
Das ist mein Favorit.
Man sieht Kinder, die einen Schneemann bauen. Eltern bewundern den geschmückten Christbaum. Sie schaltet die Musik ein. Die kleine Straßenlaterne leuchtet. Der eingeschnallte Christbaum dreht sich.
Das ist einfach was ganz Besonderes. Mit den Lichtern und dem Baum, der sich dreht, das erinnert uns an unsere Kindheit.
Für einen Moment huscht Sehnsucht über das Gesicht von Aida. Sie setzt sich auf einen Hocker und erzählt von der Zeit vor 1979, bevor der Iran zur Islamischen Republik wurde.
Vor der Revolution haben wir besser und größer gefeiert. Natürlich gibt es jetzt auch noch Feste in Hotels, aber es ist kleiner. Vorher war überall auf den Straßen Weihnachtsstimmung und wir haben unbeschwert gefeiert. Aber weil wir eben eine andere Religion haben, sind wir jetzt eingeschränkt.
Das Christentum ist im Iran nicht verboten, nur missionieren dürfen Gläubige nicht. Viele befürchten, darunter könnte schon fallen, wenn sie öffentlich Weihnachten feiern. Kaum einer auf der Weihnachtsstraße in Teheran will vom armenischen Weihnachten erzählen. Außer Aida und ihr Mann und eine junge Mitarbeiterin in einem anderen Schreibwarenladen. Auch hier sind die Regale voller Weihnachtstassen und Christbaumkugeln. Vor der Türe stehen Plastikbäume.
So sieht es nicht überall im Iran aus. Christen sind hier eine Minderheit. Darum gibt es in den Straßen keine Dekorationen und Weihnachtsbäume, so wie im Ausland. Sowas findet man nur in einigen Geschäften und Kirchen.
Es scheint ihr nicht viel auszumachen. Sie kennt es nicht anders, war zu Weihnachten vor der Revolution noch nicht auf der Welt. Armenische Christen feiern nicht am 24. oder 25. Dezember, sondern einmal an Neujahr und vor allem dann am 6. Januar.
Der Tag ist zwar, weil wir im Iran leben, anders als im Ausland, aber wir gehen auch in die Kirche. Die Familie kommt zusammen. Wir gehen zum Haus der Ältesten in der Gemeinde und wir kochen auch ein spezielles Festtagsmenü mit Ayran-Suppe, persischem Kräuteromelett mit heiligem Brot und Wein.
Wobei Alkohol im Iran eigentlich nicht erlaubt ist. Die junge Frau trägt ihr Kopftuch um den Nacken. Als sie erzählt, behält sie die Ladentüre im Auge. Sie hat bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, meint sie.
Weil alle Iraner wissen, dass wir so feiern. Und auch einige Muslime feiern diesen Tag. Sie kaufen bei uns Weihnachtsschmuck ein und stellen einen Baum auf.
Auch zu Alens Kunden zählen Muslime, die Weihnachtsdeko kaufen.
Das werden immer mehr. Einige Muslime verbinden aber auch was mit Christus.
Alen und seine Frau wirken wie Kinder kurz vor Heiligabend. Nur, dass sie sich nicht auf die Geschenke freuen, sondern auf die strahlenden Augen der Menschen vor ihrem Weihnachtsschaufenster mitten in Teheran.
Weihnachten im Iran, das waren Eindrücke von Karin Senz. Und die Situation von religiösen Minderheiten im Iran, nicht nur der Christen, die werden wir gleich noch etwas genauer beleuchten. Der Iran steht aktuell natürlich vor allem im Hinblick auf die stockenden Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens im Fokus der Weltöffentlichkeit. Aber auch die Lage der Menschenrechte im Land ist Thema. Noch in dieser Woche haben die USA neue Sanktionen verhängt gegen das Land aufgrund der Menschenrechtslage. Die Lage der Religionsfreiheit im Land scheint dabei widersprüchlich zu sein. Denn wie gerade ja noch gehört, Angehörigen bestimmter Minderheiten, nicht nur Christen, werden Freiheiten eingeräumt. Andere wiederum leiden unter systematischer Verfolgung, Unterdrückung bis hin zur Todesstrafe. Jede Art von Missionierung ist streng verboten. Und selbst die Übersetzung eines nicht-islamischen religiösen Textes in die Mehrheitssprache kann dabei schon gewertet werden als Versuch von Missionierung und entsprechend bestraft werden. Besonders getroffen sind diejenigen, die sich in der Lesart der staatlichen Ideologie eines Verbrechens schuldig gemacht haben, das in freiheitlichen Gesellschaften eigentlich keines sein dürfte, nämlich die sich vom Islam abgewendet haben. Es ist alles in allem in gewisser Weise der Versuch, rund um den staatlichen schiitischen Islam eine unüberwindbare Blockade zu errichten. Und die Lage der Menschen, die deswegen verfolgt und unterdrückt werden, die scheint zunehmend schlechter zu werden. Das berichtet die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Kamal Sido ist dort Nahostreferent und er sagt dazu Folgendes.
Die Lage der konvertierten Christen war immer schlimm und wird immer schlimmer.
Kamal Sido ist promovierter Historiker und ein deutsch-kurdischer Menschenrechtsaktivist der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Iraner, die zum Christentum konvertiert sind, hätten es besonders schwer, sagt Sido, auch im Vergleich zu anderen christlichen Minderheiten.
Die Assyrer zum Beispiel, die in Urmia im Nordwesten des Landes leben, die haben eigene Kirchen. Man kann sogar reingehen bei den Armeniern in Teheran, kann man auch in die Kirche reingehen. Es gibt Clubs, wo man auch Alkohol trinken kann, aber es müssen Angehörige dieser Kirchen sein. Und nicht anderen.
Religiöse Minderheiten würden also ungleich behandelt. Der Grund dafür liege auch in der Verfassung, sagt Menschenrechtsexperte Heiner Bielefeld. Er hat den Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg inne. Von 2010 bis 2016 war Bielefeld zudem Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, und zwar für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit.
Iran kennt religiöse Minderheiten und konzediert einigen religiösen Minderheiten auch eine Nischenexistenz. Das sind die Zarathustrier, die ja in Iran eine gewisse Tradition haben, von denen einige 10.000 auch heute noch leben. Es gibt eine kleine Gruppe auch von Juden, die in Iran leben. Und es gibt einige traditionelle christliche Minderheiten. Und sie können einigermaßen unbehelligt leben, wenn sie in der Nische bleiben. Aber mit echter Gleichberechtigung hat das nichts zu tun und echten Entwicklungsoptionen genauso wenig.
Der Zarathustrismus oder auch Zoroastrismus war bis zur Islamisierung im 7. Jahrhundert die vorherrschende Religion in Persien. Aber auch die verbliebenen Nischen seien fragil, denn es gebe keine unabhängige Gerichtsbarkeit, erklärt Experte Bielefeld.
Man weiß nie genau, wo läuft die rote Linie, aber sie läuft sicher da, wo dann religiöse Minderheiten zum Beispiel sich missionarisch betätigen oder in der Öffentlichkeit für ihren Glauben Zeugnis ablegen oder werben wollen. Das fängt schon damit an, wenn etwa eine armenisch-christliche Gemeinde, die an sich geduldet sind, Gottesdienste in persischer Sprache durchführen, dann ist es beinahe schon ein Akt der Abwerbung von Muslimen und das kann bereits mit Gefängnis und anders wie geahndet werden.
Einige Iraner konvertierten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vom schiitischen Islam zum Christentum. Die Konvertiten gehören aber nicht zu den in der Verfassung anerkannten Minderheiten.
Die ziehen sich zurück aus dem öffentlichen Leben, wenn sie ihren Glauben praktizieren wollen. Die gehen in den Untergrund. Es gibt Hunderttausende, wir wissen nicht genau wie viele, die Christen geworden sind und haben eigene Kirchen nur im Untergrund und die sind natürlich vogelfrei.
Vogelfrei, harte Vorwürfe, die Menschenrechtsaktivist Sido erhebt. Er berichtet von verbotenen Bibelübersetzungen ins Persische und mehrjährigen Haftstrafen für Konvertiten. Aber auch andere Minderheiten würden verfolgt, so zum Beispiel die Mitglieder der Bahai-Religion. Mit rund 300.000 Angehörigen bilden sie die größte nicht-muslimische Minderheit im Iran. Entstanden ist die Religion Mitte des 19. Jahrhunderts, erklärt Kamal Sido.
Der Gründer der Bahai-Religion, Bahá'u'lláh, war ursprünglich Schiit, Moslem, aber dann hat er eine quasi neue Religion gegründet und für das Regime, nach deren Interpretation, die Baha'i sind Abtrünnige, die müssen verfolgt werden.
Der Grund Apostasie, der sogenannte Abfall vom Glauben, also in diesem Fall vom Islam, der ist im Iran illegal, es droht sogar die Todesstrafe.
Deswegen fordern wir eine vollständige, wirkliche Glaubensfreiheit, dann kann jeder Mensch sich entscheiden, ob er Muslim bleibt oder seine Religion wechselt.
Dafür sollte sich auch die neue Außenministerin bei Gespräch mit der iranischen Führung einsetzen, sagt Sido. Außerdem fordert der Menschenrechtsaktivist die Freilassung aller Inhaftierten im Iran, darunter seien auch Mitglieder verfolgter Minderheiten. Denn Nischen, wie es sie für Juden, Zoroastrier und armenische oder assyrische Christen gibt, die gäbe es im Iran nur für diese vorislamischen religiösen Minderheiten. Die Bahá'í-Religion ist allerdings erst viel später entstanden, im 19. Jahrhundert, erklärt Menschenrechtsexperte Bielefeld.
Deshalb sind die Bahá'í in diesem System nicht vorgesehen. Und dass die Bahá'í-Religion ausgerechnet auf iranischem Boden entstanden ist, macht die Situation für das Regime vielleicht sogar noch ein bisschen peinlicher. Jedenfalls die Verfolgung geht durch alle Lebensbereiche hindurch und durch alle Lebensphasen hindurch.
Mindestens 200 Bahá'í seien hingerichtet worden, seit das Regime nach der Revolution 1979 an die Macht kam, sagt Menschenrechtsaktivist Sido von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Das Regime verbreitet Hass in den Medien, an den Schulen und so weiter gegen die Bahá'í. Und das radikalisiert wiederum Teile der schiitischen Bevölkerung.
Die iranischen Behörden zögen die Angreifer nicht zur Rechenschaft, sagt Sido. Im Gegenteil. Er berichtet von 6 Grundstücken, die in der Provinz Semnan Bahá'í gehörten. Sie seien im August durch iranische Behörden beschlagnahmt worden.
Die Behörden werfen der Bahá'í vor, dass die dort eine nicht anerkannte Religion üben und das Bahá'ítum ist nicht anerkannt. Die nehmen den Menschen diese Grundlage, also Privateigentum, Gebäude, wo eine Schule war und so weiter, damit die Bahá'í-Gemeinde sich nicht entwickeln kann.
Gerade den Bahá'ís ist etwa der Besuch höherer Bildungsstätten verwehrt. Die werden, wenn sie erwischt werden, aus der Uni ausgegrenzt. Es gibt bestimmte Jobs, die Bahá'ís nicht wahrnehmen können. Also gerade wenn es gegen die Bahá'ís geht, ist die Verfolgung ganz eindeutig orchestriert. Sie ist koordiniert, geht von Staats wegen aus. Und hört nicht einmal mit dem Tode auf, wie Verwüstungen von Friedhöfen dokumentieren.
Sagt auch der ehemalige UN-Sonderberichterstatter Bielefeld. Die iranische Verfassung erkenne zwar neben der Staatsreligion der Schia auch Sunniten an, aber die Praxis sehe oft anders aus. So treffe die Verfolgung auch muslimische und ethnische Minderheiten wie Belutschen oder Kurden, sagt Menschenrechtsaktivist Sido.
Die Kurden werden quasi noch stärker verfolgt, weil die Sunniten sind, keine Schiiten, und dann, weil die Kurden sind und politische Forderungen, die wollen eine Autonomie im Iran haben, Kurden, die Beziehungen zum Beispiel zu der Demokratischen Partei Kurdistan, Iran haben, werden festgenommen. Wenn es nachgewiesen wird, dass sie Kontakte haben, könnten die dann hingerichtet werden.
Kurden und Belutschen leben als Einheiten in bestimmten Provinzen, im Gegensatz zu anderen Minderheiten wie den Bahai, die im ganzen Land verteilt wohnen.
Wenn die Unterdrückung immer weitergeht, dann könnte dazu führen, wenn zu einem Bürgerkrieg kommt, wie im Falle Syrien, dass ganze Regionen dann sich spalten.
Sido ist überzeugt, die Machthaber im Iran benutzten den Islam, um ihre Macht zu festigen. Und der Philosoph und Theologe Heiner Bielefeld betont zudem,
es ist schon wichtig, gerade bei Iran zu unterscheiden zwischen Staat und Gesellschaft. Das, was von der staatlichen Seite an Repression durchgeführt wird, findet in der Bevölkerung nicht durchgängig Unterstützung.
Denn einige Teile der iranischen Bevölkerung seien ausgesprochen liberal. Dort gäbe es auch sehr viel Offenheit, Interesse am Austausch und an internationalen Kontakten.
Die Lage der Religionsfreiheit im Iran, das war ein Beitrag von Michael Brandt. Über die Frage, welches Geschlecht hat eigentlich Gott, kann man sich bestimmt gut streiten. Aber die meisten, die sich mit dem Wesen Gottes beruflich auseinandersetzen, also vor allem Theologinnen und Theologen, die würden wohl sagen, das Wesen Gottes geht über Kategorien von männlich und weiblich hinaus. Allerdings wird Gott, und da reden wir jetzt natürlich in erster Linie von einem Gott in monotheistischen Religionen, nichtsdestotrotz meist männlich assoziiert. Praktischerweise hat sich im deutschen Sprachraum in den vergangenen Jahren ja eine Besonderheit etabliert, die Identitäten jenseits von männlich und weiblich sprachlich zum Ausdruck bringen will, nämlich das Sternchen. Weniger praktisch ist darin, dass gerade dieses Sternchen heftige, polarisierte Diskussionen ausgelöst hat und immer noch auslöst. Und dass junge ChristInnen sich vor gut 2 Jahren überlegt haben, die Offenheit des göttlichen Wesens auch im Schriftbild zu verdeutlichen mit einem Gott-Sternchen, das hat nicht so sehr überraschend Diskussionen und Kritik ausgelöst. Noch hat sich die Debatte nicht gelegt. Noch vor kurzem hat eine deutsche Tageszeitung einen Artikel mit einer Frage betitelt: Sollte man jetzt auch Gott gendern? Christian Röther hat einige derjenigen getroffen, die sich das Gottsternchen ausgedacht haben.
Die Bilder, die Menschen sich von Gott machen, können sich verändern und tun das auch ständig. Deshalb kann es nicht schaden, das eigene Gottesbild von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand zu stellen. Das dachte sich vor rund 2 Jahren die katholische Studierende Jugend KSJ.
Und in dem Zug gab es dann den Vorschlag, ja, durch irgendeine Schreibweise deutlich zu machen, Gott ist für uns mehr als das, was viele Bilder aktuell zeichnen.
Anna-Sophia Kleine studiert in Münster katholische Theologie und engagiert sich in der KSJ.
In der letzten Runde waren dann noch, glaube ich, Gott hoch 3 und ich glaube spiegelverkehrt Gott geschrieben und eben Gott Sternchen. Und da wir ja auch gerade als junge Menschen irgendwie viel mit dem Handy kommunizieren, viel über Social Media machen, haben sich dann viele dafür entschieden, das Sternchen ist am praktikabelsten, das drückt am besten das aus, was wir sagen wollen. Und es gab eine demokratische Abstimmung und da war dann das Sternchen das Ergebnis.
Seitdem schreibt die KSJ in allen Texten nicht mehr einfach nur das Wort Gott, sondern sie hängt den 4 Buchstaben immer noch ein 5. Zeichen an, das Sternchen. Oder, wenn man es typografisch korrekt benennen will, einen Asterisk.
Das, was Gott ist, können wir als Menschen wahrscheinlich niemals richtig ausdrücken und niemals allumfassend irgendwie deutlich machen. Deswegen nutzen wir das Sternchen als Sonderzeichen und können damit irgendwie sagen, da ist noch so viel mehr als das, was wir gerade wissen und sagen können.
Ein Versuch also, gängige Gottesbilder sprachlich zu hinterfragen. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Darunter war Zustimmung, etwa aus der katholischen Frauengemeinschaft und auch von vielen jungen Menschen.
Es waren auch ganz viele, die gesagt haben, ja, ich habe eigentlich immer ein bisschen ein Problem damit gehabt, dass ich Gott als irgendwie Mann mit Rauschebart sehen soll. Und das Sternchen hilft mir jetzt, das irgendwie auszudrücken. Cooler Vorschlag.
Aber wenig überraschend gab es auch viele negative Reaktionen. Vor allem, weil es sich bei dem verwendeten Sternchen um dasselbe Zeichen handelt, das auch als Gender-Sternchen verwendet wird. Also als ein Zeichen, das deutlich machen soll, dass mit einem Wort alle geschlechtlichen Identitäten angesprochen sind. Das Gender-Sternchen polarisiert ohnehin. Und offenbar noch mehr, wenn man es Gott anhängt.
Es wurde sehr stark nur über das Gender-Sternchen gesprochen und nicht über den Sinn, den wir hinter dem Sternchen sozusagen gesehen haben.
Und ich finde es eigentlich schade, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch die ganzen Glaubenszeugnisse und die total wertvollen Beiträge zur Diskussion darüber, wie Gott ist, ein bisschen untergegangen sind.
So Raphael Kupczyk und Anna-Sophia Kleine. Beide sind seit einigen Jahren in der KSJ aktiv und haben sich Gott-Sternchen mit ausgedacht. Ein Hauptkritikpunkt daran, das Wort Gott sei sprachlich ohnehin sehr offen und deshalb enge das Sternchen Gott ein.
Ganz klar, nein, wir engen damit Gott nicht ein, sondern wir wollen ja ganz klar sagen, Gott ist viel mehr als das, was oftmals halt mit Gott assoziiert ist, weiß, alt, männlich.
Den Vorsitzenden des Vereins Deutsche Sprache dürfte das nicht überzeugen. Walter Krämer ist kürzlich aus der katholischen Kirche ausgetreten, wegen des Genderns, so gab er es zumindest zu Protokoll. Er sei entsetzt über das würdelose Anbiedern an den schwankenden Zeitgeist, schrieb Krämer einem Bischof und meinte damit geschlechtersensible Sprache. Die wird nicht nur von der katholischen Jugend genutzt, sondern inzwischen auch von anderen kirchlichen Institutionen. Die allerdings schreiben Gott nicht mit Sternchen. Bei der KSJ trifft ein solcher Kirchenaustritt auf wenig Verständnis.
Es gibt so viele Menschen, die in dieser Kirche jeden Tag diskriminiert werden und jeden Tag verletzt werden, nur weil sie nicht binär sind oder weil sie nicht heterosexuell lieben. Und wenn das Gendern in meiner Sprache diesen Menschen zumindest zeigt, ich weiß, dass du da bist und ich wertschätze dich, dann ist das ja als Christin meine Mindestaufgabe, die ich tun kann. Und ja, es tut mir dann leid, wenn jemand nur, weil ich geschlechtergerecht spreche, aus der Kirche austreten will, aber ich würde dann eher sagen, dass er vielleicht an der frohen Botschaft was nicht verstanden hat.
Es stellt sich dann schon die Frage, wie gefestigt auch ein Glauben ist, wenn ein kleines Sternchen ihn so sehr erschüttert, dass man dann plötzlich austritt aus der Kirche.
In all der Kritik an Gott Sternchen sieht Patricia Retschek, die geistliche Leiterin der KSJ, aber auch etwas Positives.
Das, was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist, dass diese Leute sich Gedanken gemacht haben, zumindest kurz ein paar Sekunden darüber nachgedacht haben und genau das soll es ja auch sein, ein Stolperstein auf jeden Fall.
Ein Stolpersternchen, das aber offenbar nicht in Stein gemeißelt ist. Denn was manche als Kritik gegen die katholische Jugend vorbringen, dass sie Gott dem Zeitgeist unterwerfe, das wertet der Tübinger Theologiestudent Raphael Kupczyk positiv. Er verweist auf das reformorientierte Zweite Vatikanische Konzil vor bald 60 Jahren.
Was manche als Zeitgeist bezeichnen, könnte man auch gut in Bezug aufs Vatikanum II als Zeichen der Zeit sehen. Wir setzen uns mit den Zeichen der Zeit, unserer heutigen Zeit, auseinander. Und wenn in 20 Jahren das ganz anders ist, dann gibt es vielleicht andere Formen der Gottesanrede. Ich glaube, da werden wir auch sicherlich nicht drauf bestehen, dass es immer Gott Sternchen sein muss, sondern da sind wir nicht dogmatisch versteift.
Undogmatisch sieht die KSJ auch männliche Gottesanreden, wie im bekanntesten christlichen Gebet, dem Vater Unser. Obwohl Gott dort exklusiv männlich angesprochen wird, als Vater Unser im Himmel, will die KSJ das Gebet nicht umschreiben.
Also es geht uns ja nicht darum zu sagen, Gott ist auf keinen Fall Vater. Das kann er ja auf jeden Fall auch sein. Man muss nicht Dinge, die da sind, Leuten wegnehmen, weil die tun ihnen ja trotzdem gut.
Also wenn jemand Gott immer noch eher als Vaterfigur betrachtet, kann er das ja auch weiterhin tun. Es gibt aber noch sehr viele andere Ansprechformen, die man benutzen kann.
Bei Gott Sternchen ist das letzte Wort also wohl noch nicht gesprochen, beziehungsweise das letzte Sonderzeichen.
Ist Gott männlich, weiblich oder divers? Christian Röther über den Streit um das Gott-Sternchen, das viele für ein verkapptes Gender-Sternchen halten. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt gleich die Nachrichten und dann folgt unser Service-Magazin Marktplatz. Und meine Kollegin Jule Reimer fragt dort zum Thema Riester-Rente. Fortführen, wechseln, kündigen, neu abschließen. Und da können Sie sich mit Fragen, Ideen, Anregungen wie immer beteiligen unter unserer Mailadresse marktplatz@deutschlandfunk.de oder direkt mit dem Telefon ins Studio 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.